Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz am Mikrofon. Guten Tag. Michael Stavaric und Michel Ganser erkunden in ihrem neuen Sachbilderbuch die Faszination Haie. Die kleinformatigen Pixi-Bücher werden 70 Jahre alt. Dazu ein Gespräch mit der Pixi-Lektorin im Carlsen Verlag. Zuerst aber zu einem Dichter, mit dem man in den Büchern für junge Leserinnen und Leser wahrscheinlich eher nicht rechnet. Am 3. Juni 1924 starb Franz Kafka. Und anlässlich seines 100. Todestages sind die Buchregale voll von Neuerscheinungen über den Prager Autor. Einige Titel richten sich an ein jüngeres Publikum, sogar ein Bilderbuch ist darunter. Die Bücher wollen junge Lesende an Franz Kafka als Person oder an seine Texte heranführen. Maria Riederer hat 3 Kafka-Bücher ausgewählt, die gemeinsam haben, dass sie ihre Geschichten vor allem anhand der Illustrationen erzählen. Sie beginnt mit dem Bilderbuch für Kinder ab 5.
Herr Kafka sitzt auf einer Bank, die Beine übereinander geschlagen, die Hände um seine Knie verschränkt. Er trägt einen grau-schwarz gestreiften Anzug und den berühmten schwarzen Hut. Er ist blass, bis auf ein paar abstehende, rosa schimmernde Ohren.
Eines Tages im Herbst ging der Schriftsteller Franz Kafka mit Dora Diamant durch einen Park in Berlin. Kafka trug einen Korb mit Kartoffeln und einer Milchflasche.
In dem Bilderbuch von Larissa Tooley und Illustratorin Rebecca Green eilt Kafka mit großen Schritten neben Dora Diamant her. Sie war seine letzte Lebensgefährtin und von ihr stammen die einzigen Hinweise, dass sich die folgende Geschichte, so oder ähnlich, in Wahrheit zugetragen haben könnte.
Ganz in der Nähe stand ein Mädchen und weinte. Kafka fragte: »Warum weinst du?« »Ich habe meine Puppe verloren«, antwortete das Mädchen. »Verstehe«, sagte Kafka, »wie heißt sie denn?« »Supsi.« »Und wer bist du?« »Irma.«
Irmas Puppe, so versichert Kafka, sei gar nicht verloren, sondern verreist. Er selbst habe als Briefträger einen von Supsis Briefen erhalten, den er am nächsten Tag in den Park mitbringen werde.
»Ich bin ein ehrenamtlicher Postbote, weißt du? Morgen bringe ich dir den Brief. Jetzt aber muss ich zum Mittagessen.« Am nächsten Tag wartete Irma schon, als Kafka ihr den Brief brachte.
23. Oktober 1923. Liebste Irma, bitte verzeih, dass ich mich nicht von dir verabschiedet habe. Das Fahrrad fuhr vorbei, der Korb war leer, ich sprang einfach hinein, ohne nachzudenken. Bitte sei nicht verärgert. Ich sitze in einem Zug. Endlich bin ich unterwegs.
Kafka versorgt die trauernde Irma von nun an mit Supsis Briefen. Diese reist durch die Welt, begegnet Künstlern und Kamelen, besucht Paris und die Pyramiden. Kafka und Irma freunden sich an, bis seine Kräfte nachlassen.
»Sie sehen blass aus«, sagte Irma. Kafka lächelte. »Vermisst du nichts?« Zögernd streckte Irma ihm ihre Hand entgegen. Sie spürte, dieser Brief würde der letzte sein.
Rebecca Green illustriert die Geschichte mit verhaltener, herbstlicher Farbigkeit. Die Geschichte von Kafka und der Puppe hat viele Spekulationen und sogar Faktenchecks nach sich gezogen. Hat sie wirklich stattgefunden oder war sie eine Erfindung von Dora Diamant, die ihren Gefährten, der so viel Düsteres geschrieben hatte, menschlicher erscheinen lassen wollte? Das Kind von damals wurde nie aufgefunden, die Briefe ebenso wenig. Aber spielt das eine Rolle? Dora Diamant berichtete, Kafka habe die Korrespondenz mit dem Erwachsenwerden der Puppe und ihrer Heirat beendet. Larissa Tooley erlaubt sich ein progressiveres Frauenbild und lässt die Puppe eine Forscherin werden. Die Autorin ordnet am Ende des Buches ein, wie die Erzählung entstanden ist, welche Gedanken sie damit verbunden hat und wer dieser Herr Kafka war. Fast wirkt es wie eine Rechtfertigung dafür, dass sie Supsis Briefe verfasst hat, obwohl sie doch nicht Kafka ist. Aber die Freiheit der Kunst braucht keine Rechtfertigung. Auch ein anderer Titel, eine Graphic Novel mit Texten von Franz Kafka, nimmt sich bei der Umsetzung große Freiheiten heraus.
Wenn man doch ein Indianer wäre, gleich bereit und auf dem rennenden Pferde, schief in der Luft, immer wieder kurz erzitterte über dem zitternden Boden, bis man die Sporen ließ, denn es gab keine Sporen, bis man die Zügel wegwarf, denn es gab keine Zügel, und kaum das Land vor sich als glatt gemähte Heide sah, schon ohne Pferdehals und Pferdekopf.
Der kroatische Künstler Daniel Gjelje fragmentiert in seinem großformatigen Buch »Wie ein Hund« ausgewählte Texte von Franz Kafka. Kurzgeschichten, Auszüge aus Romanen oder Tagebüchern, stellt er wie eine Collage mit seinen Schwarz-Weiß-Zeichnungen in ein faszinierendes Gesamtkunstwerk. Eine Erzählung zieht sich dabei durch den gesamten Band, der Hungerkünstler.
In den letzten Jahrzehnten ist das Interesse an Hungerkünstlern sehr zurückgegangen. Während es sich früher lohnte, große, derartige Vorstellungen in einer Regie zu veranstalten, ist dies heute völlig unmöglich. Es waren andere Zeiten.
Der Mann, dessen Kunst darin besteht, nicht zu essen und sich beim Hungern von der neugierigen Menge betrachten zu lassen wie ein Zirkustier, dieser Mann möchte verstanden werden in seinem Bestreben nach Reinheit und Unabhängigkeit von körperlichen Notwendigkeiten. Aber die Öffentlichkeit verliert nach 40 Tagen das Interesse.
Als Höchstzeit für das Hungern hatte der Impresario 40 Tage festgesetzt. 40 Tage konnte man erfahrungsgemäß durch allmählich sich steigernde Reklame das Interesse einer Stadt immer wieder aufstacheln. Dann aber versagte das Publikum. Eine wesentliche Abnahme des Zuspruchs war festzustellen.
Der Hungerkünstler zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück. Er fühlt sich imstande, unbegrenzt weiterzufasten, bewirbt sich in einem Zirkus und hungert sich dort in einem Käfig, weitgehend unbemerkt, zu Tode. Es ist eine von vielen Geschichten, die Franz Kafka dem Thema Essen und Hungern widmete, mitsamt allen zwanghaften Extremen. In diesem Buch erfährt man nichts über die Hintergründe dieser Fixierung, auch nicht über Kafkas eigenen asketischen Umgang mit dem Essen. Anders als Larisa Tulli erklärt Daniel Gigelli nichts, auch nicht seine Arbeitsweise oder die Dramaturgie seiner Textcollage. Er erklärt nichts, erzählt aber selbst mit und das allein mit Bildern. Wie mit einer Kamera fährt Gigelli um seinen hochgewachsenen, mageren Protagonisten und dessen Publikum herum, nimmt mal die Vogel-, mal die Froschperspektive ein, zoomt so nah an die Gesichter heran, dass nur noch Konturen zu erkennen sind, dann wieder nimmt er die gesamte Stadt ins Bild. Die Kontraste zwischen Schatten und Licht sind hart und kompromisslos, aber die Bewegungen von Mensch und Tier, von Masse und Einzelnem so dynamisch, dass man sich dem Sog der Bilder kaum entziehen kann.
Können Sie bitte aufmachen? Nein, jetzt nicht. Die Pforten des Gesetzes sind heute verschlossen. Werde ich später eintreten können? Es ist möglich, jetzt aber nicht. Wenn es dich so lockt, versuche doch trotz meines Verbotes hineinzugehen. Merke aber, ich bin mächtig und ich bin nur der unterste Türhüter. Von Saal zu Saal stehen aber Türhüter, einer mächtiger als der andere.
Vor dem Gesetz, ein Auszug aus Kafkas Roman Das Schloss. Ein Mann steht vor der Tür des Gesetzes und wartet lange und vergeblich auf Einlass. Mit dieser und anderen Erzählungen unterbricht Gigelli die Geschichte vom Hungerkünstler. Das ist verwirrend und vor allem für nicht Kafka-geschulte Leser und Leserinnen sicherlich eine Hürde. Doch der Reiz dieser Collage entsteht durch die Verwandtschaft von Motiven und Figuren in den verschiedenen Erzählungen, die auch zeichnerisch deutlich wird. Der Mann vor dem Gesetz sitzt wie der Hungerkünstler und wartet ein Leben lang. Die dazugehörige Bilderreihe ist großartig in der wortlosen Darstellung von Hoffnung, Langeweile, Müdigkeit und Frustration des Mannes, der mit letzter Kraft noch einmal die Stimme erhebt.
Alle streben doch nach dem Gesetz. Wie kommt es, dass in den vielen Jahren niemand außer mir Einlass verlangt hat? Hier konnte niemand sonst Einlass erlangen, denn dieser Eingang war nur für dich bestimmt. Ich gehe jetzt und schließe ihn.
Wie ein Hund, der Buchtitel sind die letzten Worte aus Kafkas Roman Der Prozess, ist kein ausgesprochenes Jugendbuch. Es ist ein Kunstwerk, das junge Leserinnen und Leser ermutigen kann, sich ohne viel literarisches Vorwissen einfach mitreißen zu lassen in die Welt des großen Dichters und weiterzulesen, die Lücken zu füllen, die Gigelli lässt. Wer sich für eine klassische Chronologie von Kafkas Leben und Werk interessiert, dem sei ebenfalls eine Graphic Novel Verwandelt von Thomas Dahms und Alexander Pawlenko empfohlen. Sie trägt den Untertitel Franz Kafka, Leben, Lieben, Literatur und genau das wird im Buch eingelöst. Beginnend mit Kafkas Gymnasialzeit und dem Leben mit seinen Eltern und seinen Schwestern schreitet die Geschichte rasch voran. Kafka macht Abitur, studiert, wird Jurist, Prokurist und lernt Wissenschaftler, Dichter und Denker kennen. Allen voran Max Brod, seinen lebenslangen Freund, ohne den Kafka vielleicht nie ein Wort veröffentlicht hätte.
So sieht mein Tag aus. Am Tagesanfang 6 Stunden im Büro. Nachmittags zum Beispiel bei dir, Max. Dann Abendessen im Kreis der Familie. Schließlich von 8 bis 11 Uhr abends am Schreibtisch zu sitzen und zu schreiben. Solange ich von meiner Arbeit im Büro nicht erlöst bin, werde ich das Gefühl nicht los, zu ersticken.
Der Zeichner Alexander Pawlenko hält sich als Illustrator weitgehend an das Erzählte und versucht den Personen eine gewisse Ähnlichkeit mit ihren lebenden Vorbildern zu geben. Ab und zu, vor allem wenn aus Kafkas Werken zitiert wird, verlässt er diesen Pfad. Er befreit sich von der reinen Illustration der Texte, bezieht auch Kafkas eigene Zeichnungen mit ein. Auch wenn Verwandelt von Thomas Dahms und Alexander Pawlenko im Vergleich zu Daniel Gigellis explodierender Bilderwelt ein wenig gediegen daherkommt, so ist es doch eine gute Lektüre, um dem Menschen Kafka und seinen Schriften neu oder zum ersten Mal zu begegnen.
Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Wir brauchen aber die Bücher, die auf uns wirken wie ein Unglück, das uns sehr schmerzt. Wie der Tod eines, den wir lieber hatten als uns. Wie wenn wir in Wälder vorstoßen würden, von allen Menschen weg, wie ein Selbstmord. Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
Eine der bekanntesten Textpassagen von Franz Kafka, hier zitiert aus Verwandelt, der Graphic Novel von Thomas Dahms und Alexander Pawlenko, Knesebeck Verlag. Maria Riederers Beitrag über die drei Kafka-Bücher für Kinder und Jugendliche finden Sie auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. In vielen Buchhandlungen oder manchmal sogar davor am Eingang steht eine Figur, die aussieht wie ein blondes Kind, aber auch einen Schwanz hat, grüne Jacke, rote Stiefel und rote Mütze trägt. Das ist der Kobold Pixie und in der Schüssel vor seinem Bauch bietet er die Bücher an, die seinen Namen tragen, die Pixie-Bücher. Seit 70 Jahren erscheinen die Pixie-Bücher, immer genau 10x10 cm groß, mit 24 Seiten. Eins kostet heute 99 Cent. 3000 Pixie-Bücher sind seit Beginn veröffentlicht worden, 500 Millionen Exemplare wurden bisher verkauft. Damit sind die Pixies laut Carlsen Verlag die erfolgreichste Bilderbuchreihe aller Zeiten. Eleonore Gregori ist langjährige Lektorin für die Pixie-Bücher bei Carlsen. Ich habe sie gefragt, Frau Gregori, der Gründungsverleger Per Hjalt Carlsen hat ja selbst die Pixie-Bücher erfunden. 1954 erschien das erste unter dem Titel Miezekatzen in Deutschland. Was hatte Per Hjalt Carlsen mit den Büchern im Sinn?
Per Carlsen hatte ja im Jahr zuvor den Carlsen Verlag in Hamburg gegründet. Er hatte bereits einen Verlag in Dänemark und er wollte in Deutschland da was aufbauen. Und 1954 hat er die Pixie-Bücher erfunden. Im Nachkriegsdeutschland war ja alles knapp, Spielzeug war knapp, Bücher war knapp, Papier. Er wollte, dass möglichst viele Kinder Bücher haben, möglichst viele in möglichst guter Qualität. Und das setzt voraus zu einem kleinen Preis.
Was war denn damals das Charakteristische an diesen Büchern und Geschichten?
Charakteristisch war ja schon immer das kleine Format, was sich bis heute gehalten hat. Es waren Geschichten, die munter und fröhlich waren, die zunächst in den ersten Jahren in Amerika, in den USA und Kanada eingekauft waren, später auch in England. Und es waren unbeschwerte, kleine, häufig Tiergeschichten, manchmal auch mit Menschen.
Was von dem, was Carlsen damals im Sinne hatte, hat sich jetzt über die 70 Jahre erhalten, außer dem Format, was Sie schon sagten? Und was an den Pixie-Büchern hat sich aber auch geändert?
Was sich gehalten hat, ist, dass die Pixie-Bücher für alle Kinder da sein sollen. Wir machen ein Programm mit einer solchen Bandbreite, dass möglichst alle Kinder, die auch nur über den Kindergarten zum Beispiel Zugang zu Büchern haben, dort Stoffe finden, die sie interessieren. Das ist bis heute so geblieben. Verändert haben sich natürlich die Inhalte, denn Pixie-Bücher spiegeln ja die Gesellschaft und ihre Zeit. Natürlich waren Themen und Bilder in den 50er und 60er und 70er Jahren andere als heute.
Gerade die Themen in den Bilderbüchern, die verändern sich in den letzten Jahren ja so rasant wie die Welt um uns herum. Geht Pixie denn da im selben Tempo mit? Wie schnell reagieren die Pixies auf gesellschaftliche Veränderungen?
Wir haben einen Vorlauf im Durchschnitt von einem Jahr für die Produktion von Pixie-Büchern. Die Planung ist vielleicht ein bisschen länger. Insofern geht das nicht ganz so schnell. Aber wir versuchen, eine Welt abzubilden. Die Kindergartenkinder sind ja unsere Zielgruppe, dort abholt, wo sie sind. Natürlich, die Welt verändert sich rasend schnell und so halten wir Schritt.
Es heißt ja immer, die Pixies, die führen schon die ganz Kleinen ans Lesen heran. Was kann denn ein Pixie-Buch, was ein großformatiges Bilderbuch nicht kann?
Ein Pixie-Buch ist ja zunächst mal super praktisch im Format. Eltern können es immer dabei haben beim Kinderarztbesuch, auf dem Spielplatz und auf Autofahrten. Und insofern ist ein Pixie-Buch viel verfügbarer als ein großes Bilderbuch oder ein schwereres Pappenbuch. Da können immer mehrere in der Tasche sein. Damit hängt zusammen, dass Kinder auch sehr viel allein mit diesen Büchern beschäftigt sind, weil sie damit spielen oder weil sie gezielt damit beschäftigt werden. Und da ist dann auch eine Besonderheit, dass wir die Bücher für diese Situationen gezielt gestalten. Wir versuchen, die Geschichten bildgetragen zu erzählen und damit Kindern, die gerade allein mit einem Pixie-Buch beschäftigt sind und niemand haben, der ihnen vorliest, denn lesen können sie ja noch nicht, dass diese Kinder sich blätternd durch die Geschichte hangeln können und so ungefähr verstehen, was da passiert und was die Auflösung der Geschichte ist.
Und oft sind die Pixie-Bücher die ersten Bücher, die sich die Kinder selbst aussuchen, an der erwähnten Figur, die ich vorhin beschrieben habe.
Ganz genau.
Das ist ja auch ein Akt der Selbstermächtigung. Jetzt sind Sie bei Carlsen ja die Lektorin für die Pixies. Wie entstehen denn diese Pixie-Geschichten?
Pixie-Geschichten erscheinen immer in Serien oder Boxen von 8 Pixie-Büchern, die meistens eine thematische Klammer haben. Das kann sein Weihnachten oder Bauernhof oder Baustelle, wobei dann das Thema mit diesen 8 Titeln breitestmöglich verhandelt wird. Also für ganz junge Pixie-Kinder und für Ältere, die sozusagen schon Kindergartenabgänger sind, mal etwas sachwissenlastiger, meistens aber in fröhlichen Geschichten. Wir planen diese thematischen Serien und sprechen dann Autorinnen und Illustratorinnen an, die das umsetzen. Das heißt, fast alle Pixie-Bücher sind Originalausgaben und werden speziell für eine geplante Serie produziert.
Jetzt haben Sie selbst schon gesagt, daran ist eine Autorin, ein Autor beteiligt, Illustrator, Illustratorin. Ein Buch kostet 99 Cent, aber das will ja eben geschrieben und gestaltet werden, trotz dieser Kürze. Wie rechnet sich denn das verlegerisch überhaupt? Geht das nur über die Menge?
Das geht wesentlich über die Menge und zunächst auch in der Produktion über das System, was Per Carlsen schon erfunden hat. Nämlich diese 8 Pixies brauchen sehr wenig Papier. Die passen auf die Druckbögen, sind ja normiert. Da sind immer mehrere auf einem Druckbogen, sodass der Bogen maximal ausgenutzt wird und kein Papierabfall ist. Auf diese Weise kann man schon mal günstig drucken. Durch diese lange Zeit haben wir in Deutschland eine gigantisch große Markenbekanntheit und Beliebtheit. Und besonders seit diese Pixie-Figur mit der Schütte vor dem Bauch in den 80er Jahren eingeführt wurde, haben wir einen sehr großen Absatz.
Ich will noch auf einen Vorfall zu sprechen kommen, Frau Gregori. Vor kurzem hat Carlsen 2 Bände der Reihe Baby Pixie unkaputtbar zurückgerufen, weil da ein Grenzwert für einen Schadstoff überschritten wurde. Was war denn da los?
Das waren Baby Pixies und dieses unkaputtbar Material ist ein moderner Kunststoff. Anders als die klassischen Pixies und die Maxi-Pixies, die auf Papier gedruckt sind. Wir machen ja regelmäßige Kontrollen und bei einer solchen Kontrolle ist aufgefallen, dass da ein Grenzwert ein bisschen überschritten war, minimal. Es konnte auf keinen Fall gefährlich werden. Wir haben viele weitere Tests gemacht. Es waren tatsächlich nur 2 Titel betroffen, eine Teilcharge. Sicherheitshalber ist die ganze Charge wieder aus dem Verkehr genommen worden.
Lassen Sie uns mal zum Geburtstag kommen, zum 70. Also es gibt zum einen im Altonaer Museum in Hamburg eine Ausstellung. Da ist der Carlsen Verlag auch dran beteiligt gewesen an der Konzeption. Wie werden denn die Pixie-Bücher da präsentiert?
Die ursprüngliche Idee war, alle Pixie-Bücher, die erschienen sind, zu präsentieren. Das mussten wir schnell fahren lassen, denn es sind ungefähr 3000 Titel. Wir haben 1052 Titel, also eine Auswahl, in großen Rahmen über 2 Wände laufen. Und wir zeigen Innenseiten. Wir haben eine Art Sandkasten, wo man wie in einem Bällebad, in einem Pixie-Bad baden kann. Also es gibt die Möglichkeit, Pixie-Bücher in die Hand zu nehmen, zu blättern, zu erleben. Es sind Originalreinzeichnungen ausgestellt. Man kann also die ganzen historischen Pixies in Rahmen bewundern. Und die Künstlerin Regina Kehn, die Ausstellung kuratiert hat, hat dazu Bilder gemalt, die wie eine Fußleiste in Kinderhöhe unter diesen Rahmen verlaufen und markieren, wo zum Beispiel die erste Conny auftritt, wo zum Beispiel das erste Berufe-Pixie auftritt und so weiter.
Eleonore Grigori, Pixi-Lektorin im Carlsen Verlag, über die Jubiläumsausstellung in Hamburg. Außerdem gibt es natürlich auch einige Neuerscheinungen zum 70. Geburtstag, zum Beispiel den Sammelband »Die schönsten Pixi-Geschichten für jeden Tag«. 1974 veröffentlichte Peter Benchley seinen Debütroman »Der weiße Hai«, im Original »Jaws«. Das Buch über Haiangriffe an der Küste von New Jersey, aber auch über Immobilienspekulanten, korrupte Politiker, Tourismus, wurde ein Bestseller. Und der Film, den Steven Spielberg ein Jahr später daraus machte, wurde der bis dahin erfolgreichste der Filmgeschichte. Buch und Film schürten die Angst vor den Raubfischen und führten dazu, dass weiße Haie stark dezimiert wurden. Peter Benchley und Steven Spielberg bedauerten das später. Benchley klärte bis zu seinem Tod über Haie auf und meinte sogar, er würde »Der weiße Hai« nicht noch einmal so schreiben. In dasselbe Horn bläst nun 50 Jahre später das eingespielte Bilderbuch-Duo Michael Stavaric und Michelle Ganser. Nach Quallen und Kraken sind sie schon im Meer getaucht, jetzt geht es um Faszination Haie. Mein Kollege Jan Drees weiß mehr.
Der Haifisch, der hat Zähne, das wissen spätestens seit Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper selbst jene, die sich nie mit den Meeresräubern beschäftigt haben. Stechmücken sind allerdings tödlicher als die gefährlicher wirkenden Haie, denn auf durchschnittlich ein Dutzend Haiopfer kommen jährlich 725.000 Stechmückentote. Und gefährlichster Erdbewohner bleiben wir, die Menschheit, woran Michael Stavaric und Michelle Ganser in ihrer neuen Tauchexpedition Faszination Haie erinnern.
Habt bitte einfach keine Angst mehr vor Haien. Diese ist absolut unbegründet und versprecht mir vor allem eines. Lasst euch im Leben generell nicht von Ängsten leiten. Diese sind immer schlechte Ratgeber.
Ein Ratgeberbuch der besonderen Art ist diese Faszination Haie-Veröffentlichung, die Kinder mehr zeigen will als einen spezifischen Ausschnitt der Meereswelt, wie die beiden vorherigen von Michelle Ganser illustrierten Quallen- und Krakenbücher, ist auch dieses vor tiefschwarzem Meeresgrund gestaltet mit detailreichen Zeichnungen der Unterwasserwelt, die Bullen-, Hammer- und Tigerhaie zeigen. Michael Stavarics Text im Plauderton mit seinen Leserinnen und Lesern geht ebenfalls in die Tiefe und stellt nicht nur die titelgebenden Tiere vor. Er nimmt die Haie als Anlass, um nebenbei über Klimawandel, KI und andere Intelligenzformen zu sprechen. Über fliegende Fische, Bärtierchen und Fish and Chips.
Stellt euch einfach irgendein anderes Tier vor, das man eigentlich nie essen würde. Eine Krähe zum Beispiel. Und die würde dann als Schwarzwaldhühnchen, Mondwachtel oder Nachtfasan verkauft werden. Ich finde, das ist eine Riesenfrechheit und wir alle sollten viel mehr hinterfragen, was wir essen, um dem Dornhai zu helfen. Wer irgendwo Fish and Chips bestellt, isst recht wahrscheinlich den kleinen Dornhai. So viel zum englischen Nationalgericht.
Es gibt viele Bilderbücher über Haie von Michel, der kleine Haiforscher des Shark Projects, einer ehrenvollen Initiative zum Schutz und zur Erforschung von Haien, bis zu Hai Ahoy von Owen Devy, ein Sachbuch auf der einen, eine lustige Geschichte auf der anderen Seite. Das Faszination Haie-Buch aus dem Leikamp Verlag sticht heraus, weil Kinder hier positiv gefordert, weil all ihre Sinne und viele ihrer Interessen thematisiert werden, als Gegenbewegung zum gesellschaftlichen Vereinfachungstrend. Dieses Buch baut Komplexität auf, auch in sprachlicher Hinsicht, wenn en passant Fremdwörter fallen und erklärt werden.
Mein liebster Extremophiler, übrigens ein Wort aus dem Griechischen, welches der Freund extremer Bedingungen bedeutet, ist eindeutig das Bärtierchen.
Von besonders extremophiler Natur ist dieses aufwendig gestaltete, auch literarisch geglückte Bilderbuch, das zudem eine Spielesammlung ist. Es gibt Rätsel, Suchbilder, zahlreiche Fragen, Einladungen zum Innehalten, Nachdenken, Knobeln. Der kreativ liebevolle Text zeigt das sprachliche Können Michael Stavarics, der bereits für seine belletristischen Bücher zahlreiche Preise erhalten hat. Mit den gestochen scharfen, detailreichen Illustrationen Michelle Gansers wird Faszination Haie zum Gesamtkunstwerk, das auch die Faszination Sprache und die Faszination Illustration Kindern ab 6 Jahren näher bringt.
Das sagt Jan Drees über Faszination Haie, Wächter der Meere von Michael Stavaric und Michelle Ganser, Leikamp Verlag. Die Bücher für junge Leserinnen und Leser gehen zu Ende. Jetzt folgt Computer und Kommunikation. Dina Netz war am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen ein gutes Wochenende.